Ihr Lieben, als Neil Armstrong 1969 als erster Mensch den Mond betrat, sagte er den historisch gewordenen Satz: Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Bei euch, liebe Täuflinge, muss das, denke ich, heute sicherlich genau andersherum heißen. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für einen Menschen, für jeden von euch. Wenn ihr gleich hier in das Taufbecken hineingeht, werdet ihr einen großen Schritt für euer Leben tun. Die Menschheit wird davon wahrscheinlich nur wenig Notiz nehmen, aber für euer Leben ist die Taufe enorm wichtig. Denn das, was ihr damit zum Ausdruck bringt, ist das Wichtigste überhaupt auf dieser Welt. Ihr bekennt mit der Taufe, dass ihr voll und ganz zu Jesus gehört. Ihr vollzieht noch einmal praktisch, dass ihr den Schritt in eine neue Welt gewagt habt. Ihr habt euer Leben Jesus anvertraut und gehört nun zu Gottes Reich. Das ist qualitativ etwas völlig anderes als der Schritt irgendeines Astronauten auf den Mond. Denn du kannst auf den Mond fliegen und wieder zurückkommen und bist immer noch derselbe Mensch. Ihr aber seid in die Welt Gottes eingetreten und seit diesem Augenblick seid ihr neue Menschen geworden. Ja, seit ihr zu Jesus Christus Ja gesagt habt, seid ihr Menschen mit einer neuen Lebensqualität und einer neuen Lebensperspektive geworden. Ihr habt schon ein Stück von der neuen Welt Gottes kennengelernt und ihr habt gemerkt, dass in dieser Welt andere Gesetze gelten als in der Welt, die wir sehen können. In Gottes Welt sind Dinge möglich, die wir normalerweise für unmöglich erklären. Es ist ein tiefer innerer Friede möglich, trotz äußerer Probleme. Es gibt Vergebung der Schuld trotz furchtbarer Taten. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und eine unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Von diesem neuen Leben, das wir durch den Glauben an Jesus betreten, spricht Paulus vor allem im Brief an die Kolosser. Ich möchte euch dazu ein paar Verse mitgeben. Paulus sagt zum Beispiel in Kapitel 2, als ihr getauft wurdet, ist euer altes Leben mit Christus begraben worden und durch die Taufe seid ihr auch zusammen mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden. Gott hat euch aus der Gewalt des Bösen befreit. Und nun lebt ihr unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn seid ihr erlöst, eure Sünden sind vergeben. Das Taufbecken hat bei uns die Form eines Grabes. Denn jeder Täufling soll das hautnah erleben, was Paulus hier beschreibt. Dein altes Leben ohne Gott wird in diesem Becken begraben. Deine Schuld wird versenkt. Du bist frei. Frei von allem Bösen, frei von allen falschen Abhängigkeiten, frei von aller Schuld. Du darfst zu einem neuen Leben mit Jesus auferstehen. Aber Paulus bleibt nicht dabei stehen. Er sagt auch, wie dieses neue Leben konkret aussieht. Er erklärt, worauf es ankommt, wenn wir ein Leben mit Jesus begonnen haben. Und darum hören wir noch zwei weitere Verse aus diesem Kapitel. Paulus sagt: Ihr habt Jesus als Herrn angenommen, nun lebt auch mit ihm und tut seinen Willen. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Jesus fest verwurzelt bleiben. Nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte, und dankt Gott für alles, was er euch geschenkt hat. Liebe Linda, Eileen, Natalie, Hannah und Joselyn, lieber Alexander und Nils, ihr habt Jesus als Herrn angenommen. Das bezeugt ihr heute mit eurer Taufe. Jesus ist der Herr eures Lebens. Darum werdet ihr auf seinen Namen getauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr gehört nun ganz zu Gott. Ihr habt Jesus angenommen, bedeutet aber auch, er hat sich euch nicht aufgedrängt. Er hat euch nicht gegen euren Willen zu seinen Sklaven gemacht. Nein, Jesus hat vielmehr darum geworben, dass ihr Ja zu ihm gesagt habt. Er hat euch seine ganze Liebe und Treue gezeigt. Er ist einen weiten Weg mit euch gegangen. Und irgendwann habt ihr gemerkt, dass es wirklich nichts Besseres gibt, als ihn zum Herrn zu haben. Und so habt ihr Ja zu ihm gesagt. Bei einigen von euch ist dieser Entschluss schon in den Kindertagen gewachsen. Bei Jocelyn und Linda, so haben wir das gerade gehört, kam der Durchbruch erst vor einigen Monaten. Aber ganz egal wann, wichtig ist doch, dass ihr Jesus als Herrn angenommen habt. Denn nur dann, so sagt die Bibel, seid ihr gerettet. Nur dann seid ihr Kinder Gottes und nur so habt ihr Anteil an seiner Welt. Und weil ihr euch persönlich für Jesus entschieden habt, schenkt er euch heute auch die Gewissheit, dass euch nichts und niemand mehr aus seiner Hand herausreißen kann. Euch wird noch einmal zugesprochen, dass eure Sünde vergeben ist. Ihr bekommt einen Anteil am ewigen Leben geschenkt. Und Jesus flüstert euch zu, dass er immer an eurer Seite stehen wird. Im afrikanischen Busch steht eine Taufe an. Der Missionar, der auf der Station Dienst tut, wendet sich an eine schon ältere Frau, die sich für die Taufe angemeldet hat, und fragt sie: Was bedeutet Jesus Christus für dich persönlich? Es ist zu spüren, dass es der Frau ziemlich schwerfällt, viele Worte zu machen. Sie überlegt einen Augenblick. Dann geht sie zum Feuer, das im Lager brennt, nimmt dort einige glühende Holzstücke und legt sie in einem engen Kreis um einen Käfer, der am Boden krabbelt. Der Käfer spürt die Hitze. Er sucht einen Ausweg aus diesem Kreis, aber vergeblich. Die Flammen züngeln immer näher. Im letzten Augenblick, ehe der Käfer sich verbrennt, greift die Frau in den Kreis, nimmt den Käfer heraus und schenkt ihm die Freiheit. Und dann blickt sie auf und sagt: Genau das hat Jesus Christus für mich getan. Er hat mir das Leben geschenkt. Ich finde diese Geschichte wunderbar und dieses Bild. Und wenn du jetzt den Wunsch verspürst, Jesus auch mal so kennenzulernen wie diese Frau oder wie die sieben hier, dann möchte ich dir ganz viel Mut dazu machen. Geh der Sache nach und fang an, mit Jesus zu reden. Das kannst du schon hier und jetzt im Gottesdienst tun. Vielleicht ist das dein erster Kontakt zu Jesus. Dann sag ihm einfach in Gedanken: Jesus, ich weiß noch nicht so richtig, wer du bist, aber ich möchte gern mehr von dir erfahren. Zeig mir einen Weg, dich näher kennenzulernen. Ich bin sicher, dass Jesus dieses Gebet gerne erfüllen wird, denn er hat gesagt: Wer mich sucht, der wird mich finden. Und wer bei mir anklopft, dem werde ich öffnen. Vielleicht hast du aber auch schon öfter hier im Gottesdienst gesessen und du findest die Sache mit Jesus inzwischen echt klasse, aber du weißt noch nicht, ob du zu Jesus gehörst oder nicht. Du hast ihn nie als Retter und Herrn angenommen. Dann möchte ich dich einladen, das heute mit Jesus festzumachen. Sag ihm doch in einem Gebet: Jesus, ich habe dein Klopfen bei mir gehört. Bitte komm in mein Leben hinein und übernimm die Führung. Herr, ich danke dir, dass ich dir so wichtig bin und du einen Plan und ein Ziel für mein Leben hast. Ich bekenne dir, dass in meinem Leben nicht alles richtig gelaufen ist, nicht alles, was ich gedacht, geredet und getan habe. Bitte vergib mir diese Schuld. Jesus, ich möchte von jetzt an ganz zu dir gehören. Danke für alles, was du für mich getan hast. Nimm mich an deine Hand, damit ich das ewige Leben mit dir nie wieder verliere. Ich bin sicher, dass Jesus auch dieses Gebet sehr gerne erhören wird, denn er hat uns versprochen: Niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Niemand. Merkst du, wie wichtig das ist, das sagen zu können: Ich habe Jesus als meinen Herrn angenommen? Unser Glaube muss sich doch irgendwo festmachen. Er braucht einen Halt, sonst fällt er bei der ersten Krise wieder um. Darum klär das bitte für dich, ob du wirklich Jesus als deinen Herrn schon angenommen hast. Das wird dir helfen, wenn dir wieder einmal Zweifel kommen und du plötzlich nicht mehr weißt, ob du gerettet bist oder ob du überhaupt zu Jesus gehörst oder ob da irgendwas dran ist am Glauben. Ihr lieben Täuflinge, ihr habt Jesus als Herrn angenommen. Ihr gehört zu ihm. Das dürft ihr ab heute ganz sicher wissen. Lasst euch also darum nicht mehr beirren. Denn die Taufe bestätigt euch das von zwei Seiten. Sie ist wie ein Handschlag oder auch wie die zwei Unterschriften, die unter einen Vertrag gesetzt werden. Wenn ihr also irgendwann mal unsicher werdet, dann denkt an diesen Tag und sagt euch: Da haben wir beide doch unterschrieben. Ich habe Ja zu Gott gesagt und er hat durch die Taufe Ja zu mir gesagt. Und wenn du dich jetzt an deine Hochzeit erinnerst, dann ist das genau richtig. Das Ja-Wort bei der Taufe ist wie ein Ehegelöbnis. In guten wie in schlechten Zeiten wird Jesus ab jetzt an deiner Seite stehen. Er lebt mit dir und du lebst mit ihm. Paulus sagt: Nun lebt auch mit ihm und tut seinen Willen. das könnte man ja auch ein bisschen vorwurfsvoll hören. Das klingt, wie manche Eltern es vielleicht ihren Kindern vorhalten: Du hast schon so oft versprochen, im Haushalt zu helfen, jetzt tu das doch endlich mal. Aber Paulus hat das so nicht gemeint. Es geht vielmehr darum, die Welt Gottes mit all ihren Möglichkeiten endlich zu nutzen. Wir sollen die neue Welt, die Jesus uns im Glauben eröffnet hat, einnehmen und uns darin bewegen. Viele Christen machen an dieser Stelle einen Fehler. Wenn sie zum Glauben kommen, dann danken sie Jesus dafür. Sie freuen sich über dieses unverdiente Geschenk, denn Jesus hat wirklich um sie geworben. Aber das weitere Leben mit Jesus, das versuchen sie dann aus eigener Kraft zu stemmen. Sie bemühen sich aus eigener Kraft, die 10 Gebote zu halten. Sie spenden vielleicht regelmäßig etwas. Sie tun ein paar gute Werke. Sie gehen ab und an in den Gottesdienst. Würde sich so ein frisch vermähltes Paar verhalten? Klingt das nach einer guten und vitalen Beziehung? Wo ist die Leidenschaft und die Begeisterung mit den Jahren geblieben? Für mich klingt das so, als hätte jemand einen nagelneuen Porsche mit allen Raffinessen und Annehmlichkeiten geschenkt bekommen, aber der lässt ihn immer in der Garage stehen und streichelt nur manchmal über den Lack. Doch wenn er mal mit dem Auto weg muss, dann setzt er sich tatsächlich in seinen alten klapprigen Trabi. Der springt nicht an, die Heizung ist defekt und er hat Angst, bei der nächsten Buckelpiste auf der Straße zu sitzen, weil der Boden längst durchgerostet ist. Und alle, die das mitbekommen, schütteln nur immer wieder den Kopf und sagen: Du hast da doch noch ein anderes Auto, ein viel besseres Auto, nutz das doch endlich mal. Paulus sagt: Mit Jesus steht dir die ganze Welt Gottes offen, darum leb mit ihm. Er ist nicht nur gut, um ein neues Leben zu wagen, er ist auch der Beste, um das Leben zu meistern. Er ist nicht nur gut für deine Bekehrung und deinen Start mit Gott, er allein gibt dir die Kraft, den Willen Gottes in deinem Leben zu tun. Du musst das nicht alleine schaffen. Darum fang an, mit Jesus in deinem Alltag zu leben. Er ist immer für dich da. Im Folgenden nennt Paulus uns 3 Dinge, die er für wesentlich hält, was dieses in Jesus Leben eigentlich bedeutet. 3. Ich bin fest in Jesus verwurzelt. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Jesus fest verwurzelt bleiben. Nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild. Wir sind wie Bäume, die ihre Äste dem Licht entgegenstrecken. Die entscheidende Frage ist allerdings: Wo stehen wir? In welchem Untergrund haben wir Wurzeln geschlagen? Einer unserer Tannenbäume hat da vor Jahren eine schlechte Wahl getroffen. Er hat sich die trockenste Stelle im Garten ausgesucht und ist in einem heißen Sommer daran zugrunde gegangen. Damit uns das nicht passiert und wir geistlich vertrocknen, ermahnt uns Paulus, in Jesus verwurzelt zu bleiben. Aber wie geht das? Wie jede Beziehung muss auch die Beziehung zu Jesus wachsen. Es reicht nicht, einmal Ja zu ihm zu sagen und dann nie wieder mit ihm zu reden. Euer Ja zu einem Leben mit Jesus ist nur der Anfang. Auch eure Taufe heute markiert nur einen Punkt auf dem Weg, den ihr mit Jesus geht. Denn auch in Zukunft kommt es darauf an, dass ihr mit Jesus unterwegs bleibt. Er sehnt sich danach, mit euch im Gebet zu reden. Manchmal nutzt er auch euer Gewissen, um zu euch zu sprechen. Ihr müsst es also mehr und mehr lernen, seine Stimme von den anderen Stimmen in und um euch herum zu unterscheiden. Und wenn ihr das wirklich beibehaltet, dann wird das auch gelingen. Dann wird sich eure Beziehung zu Jesus vertiefen. Ihr werdet ihn immer mehr schätzen und lieben lernen und euer Leben wird tief mit Jesus verwurzelt sein. Vergesst das bitte nicht, denn ich habe schon zu viele Christen gesehen, die ihren Glauben begeistert begonnen haben, aber sie haben nie Wurzeln geschlagen. Ihr Glaube ist bald vertrocknet und eingegangen. Darum bleibt fest verwurzelt in Jesus. Streckt eure Wurzeln immer mehr nach ihm aus. Und dann werdet ihr aufblühen und immer mehr von Gottes neuer Welt kennenlernen. Denn Jesus sagt, dass er die Quelle unseres Lebens ist. Er verspricht in der Losung, die über diesem Jahr steht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das ist der Grund, warum ihr eure Wurzeln nach Jesus ausstrecken sollt. Zum Beispiel, indem ihr euch im Gottesdienst vom lebendigen Wasser erfrischen lasst. Du lauscht der Predigt, Du lässt dich von alten und neuen Liedern ermutigen. Deine Seele kommt im Gebet und in der Stille zur Ruhe. Die Gemeinschaft tut gut. Du wirst gesegnet. Zweitens quillt dir das lebendige Wasser aber auch aus der Bibel entgegen. Ihre Worte stärken dich, wenn du erschöpft bist. Sie trösten dich, wenn du krank oder traurig bist. Sie suchen dich, wenn du dich verloren hast. Darum streck deine Wurzeln auch nach der Bibel aus. Gottes Heil sprudelt dir unerschöpflich daraus zu und du kommst damit auch dem nach, was Paulus dir hier empfiehlt. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Als Paulus diesen Brief an die Kolosser schrieb, da gab es noch keine Bibel, wie wir sie kennen. Die Lehre wurde von den Aposteln mündlich weitergegeben. Zum Beispiel später dann auch durch solch einen Brief, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen, an die Kolosser. Später dann wurde all das, was an Schriften da war und wichtig geworden war, als Neues Testament zusammengefasst. Und so liegt es nun in der Bibel, die verbindliche Lehre vor, mit der Gott uns den Weg in seine neue Welt zeigt. Wenn wir also an dem Glauben festhalten wollen, der uns gelehrt worden ist und der schon den ersten Christen beigebracht worden ist, dann müssen wir die Bibel lesen. Wir müssen uns mit ihren Aussagen beschäftigen. Ich weiß, das klingt vielleicht etwas altmodisch oder mühselig und die Bibel ist ja auch nicht auf allen ihren Seiten spannend zu lesen, aber ich komme noch einmal auf das Bild vom Baum zurück. Du siehst hier, wie dieser Baumstamm in Ringen wächst. Jedes Jahr kommt nur ein kleiner Ring dazu. Vielleicht denkt der Baum manchmal, oh, ich komme wirklich nur ganz langsam voran. Aber trotzdem wird er mit den Jahren immer stabiler, sodass ihn irgendwann niemand mehr umhauen kann. Genauso ist es auch mit dem Bibellesen. Es prägt dich und baut dich auf. Und auch wenn du manches nicht verstehst, gewinnst du trotzdem immer mehr dazu. Mark Twain sagte mal, die meisten Menschen haben ihre Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstanden habe. Darum haltet an der Bibel fest. Gottes Wort wird euch den Weg im Leben immer wieder zeigen. Er wird euch helfen, euren Glauben zu stärken und zu bewahren. Zuletzt schreibt Paulus, dankt Gott für alles, was er euch geschenkt hat. Das überrascht ein bisschen nach all den tiefen Gedanken, die Paulus bis hier hervorgebracht hat. Das klingt so einfach. Und den Dankbaren verheißt Gott tatsächlich eine ganze Menge in der Bibel. So verspricht Gott im Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm mein Heil zeige. Das Danken ist also auch immer wieder ein Weg, in Gottes Welt einzutauchen. Wenn du dankst, bemerkst du, wie sehr Gott dich liebt und dass sein Heil dich umgibt. In einer fränkischen Zeitung war vor ein paar Jahren folgende Anzeige zu lesen. Ich danke Gott und dem Opel-Fahrer, der am so und so vielten auf der Bundesstraße mein falsches Überholen durch geschicktes Bremsen ausgeglichen hat. Er hat mir das Leben gerettet. 3 Tage später erscheint in derselben Zeitung an gleicher Stelle eine neue Anzeige mit dem Wortlaut, nochmal Schwein gehabt, der Opel-Fahrer. Ich danke Gott oder Schwein gehabt. Welche Anschauung vom Leben hast du? Siehst du dein Leben als Geschenk von Gott oder ist das tatsächlich nur das Ergebnis von Glück und Unglück? An dieser Frage hängt wirklich eine ganze Menge. Denn es ist inzwischen sogar medizinisch erwiesen, dass der, der sein Leben dankbar aus Gottes Händen nimmt, viel glücklicher und länger lebt als andere. Gott sorgt nämlich dafür, dass du immer wieder reich beschenkt wirst, wenn du ihm dankst. Das heißt nicht, dass alles immer so läuft, wie es dir gefällt in deinem Leben. Auch als Christ wirst du Schwierigkeiten erfahren, krank werden oder Todesfälle zu beklagen haben. Aber in allem wirst du doch Gottes Hilfe und Trost erfahren, wenn du dankbar zu ihm hältst. Und so kann selbst der dunkelste Tag in deinem Leben auch zu einem besonderen Tag mit deinem Gott werden. Wenn wir auch hier noch einmal das Bild vom Baum nehmen, dann ist das Danken so etwas wie das in die Höhe wachsen und ausstrecken der Zweige in den Himmel. Je mehr der Baum sich nach oben ausstreckt, desto mehr Freiheit erlebt er. Je höher er wächst, desto mehr Sonnenlicht kann er aufnehmen. Und genauso erleben wir Freiheit und Freude in Gott, wenn wir endlich anfangen, Gott reichlich zu danken. Liebe Täuflinge, ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Deshalb lebt nun auch mit ihm. Nehmt das neue Leben in Besitz, das Gott euch schenkt. Das tut ihr, wenn ihr in ihm verwurzelt bleibt, den Glauben festhaltet und reichlich dankbar seid. Dann werdet ihr zu schönen Bäumen in Gottes Garten werden. Bäume, an denen Gott Freude hat, aber an denen sich auch andere Menschen erfreuen können und an denen nicht zuletzt ihr selbst eure Freude haben werdet. Das wünsche ich euch. Amen.